Vater, dir sei Dank für diese große Retterliebe, die gekommen ist, um uns zu retten aus Gnaden und nicht aus Werken der Gerechtigkeit, die wir vollbracht hätten. Wir danken dir für deine Wiedergeburt, für deine Waschung, dass du uns reingewaschen hast von unseren Sünden. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der reichlich ausgegossen wurde über uns. Und so Herr, wir bitten dich, dass wir diese Früchte bringen, über die Paulus redet und über die wir gesungen haben in dem Lied. Die Früchte der Liebe und der Freude, der guten Taten, die nützlich sind und gut sind für unsere Mitmenschen. Auf dass wir das, was du gemacht hast, zielen und schmücken mit unserem Leben. Und Herr, wir bitten dich in diesem Sinne auch für die Predigt, dass du uns ausrichtest durch die Predigt. Dass du auch Sünde aufdeckst in unserem Leben. Dass du unsere Augen aufmachst für Dinge, die du verändern willst bei uns. Und wo du Wachstum schenken willst in unserem Leben. Und Herr, wir werden das nur erleben, wenn dein Geist wirkt. So bitten wir dich, dass du Walter ausstattest, dass du ihn befähigst durch deinen Geist, ihn erfüllst, um das zu tun, was er tun soll, um uns dein Wort zu erklären, um es einprägsam und eindringlich auch zu sagen. So hilf uns aber auch, dass wir hören. Öffne unsere Herzen für deine Botschaft und dein Wort. Und Herr, wir bitten dich, dass du wirkst unter uns. Amen.
Martha, Martha. Können wir uns noch daran erinnern? Ich lese mal das Ganze, was Jesus sagt. Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Was hatte Maria erwählt? Maria setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Was hat Martha gemacht? Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Nun, wir haben die Bedeutung von dem Hören auf das Wort Gottes gesehen. Wir sahen es an diesen beiden Beispielen. Und die Frage, die sich uns stellt, oder die Frage, die wir uns heute stellen dürfen, 4 Wochen später, haben wir die Martha in uns entdeckt? Haben wir Maria zum Vorbild genommen, so wie Gott sie uns, der Herr Jesus hier, uns zum Vorbild gesetzt hat? Er sagt, Maria hat das gute Teil erwählt. War es für dich ein Ansporn, das gute Teil zu erwählen, dich zu den Füßen Jesu zu setzen, um seiner Rede zuzuhören? Oder hast du schon vergessen, dass Gott uns durch sein Wort uns gezeigt hat, worauf es ankommt, uns lehrt, was entscheidend ist? Und seht, wir haben hier etwas so, so Wichtiges, weil dieser Text uns zeigt, wie schnell wir Entscheidungen treffen, die Nebensächlichkeiten zur Hauptsache machen und dass die Folge dieser Entscheidung nicht bei der einen Entscheidung bleibt, nicht dabei bleibt, dass wir irgendetwas irgendwie nur Zeit falsch missgebraucht haben oder Energie falsch gebraucht haben, sondern dass es weitergeht, dass wir anfangen damit, Menschen, andere Brüder und Schwestern in der Perspektive dieser, in dieser falschen Perspektive zu beurteilen und am Ende Schwierigkeiten mit Gott haben. Denn Maria klagt ja Jesus an, dass er sich nicht um sie kümmert. Das heißt, wir glauben, im Recht zu sein und wir glauben, andere sind unrecht, dass sie uns nicht helfen, dass sie uns nicht beistehen und merken nicht, dass eigentlich unsere Perspektive, unser Wertmaßstab völlig verdreht ist. Eine kleine Sache, nur eine Sache, kann oft der Anlass sein für einen ganz komplett falschen Kurs. Nur ein Gedanke. Manchmal gehst du irgendwo lang und hörst einen einzigen Satz und dieser Satz geht dir nach und dieser Satz ist prägend für deine Perspektive. Dieser Satz ist entscheidend für das, wie du denkst. Dieser Satz lässt deinen Glauben, der vielleicht vorher noch auf dem Höhenflug war, auf einmal absolut sofort in den Keller sacken. Es ist nicht einfach. Es ist nicht eine Sache des Zufalls, wie ich Dinge wahrnehme, wie ich Dinge sehe, warum ich Dinge wie sehe. Wir haben das Ganze immer wieder gesehen, wir haben das betrachtet an zwei Sonntagen und ich hoffe, wir kommen zurück und deswegen die Erinnerung, das Wort des Herrn Jesus ernst zu nehmen. Zu sagen, Herr Jesus, du hast mich gelehrt, worauf es ankommt. Du hast mich die Prioritäten gelehrt. Gib, dass ich nicht an deinem Wort vorbeigehe, als hätte ich es nicht gehört. Wir haben gesehen, wie Jesus Beispiel für Beispiel gibt, dass entscheidend ist, wie wir hören und zeigt damit, dass der, nur der Frucht bringt, nur der von ihm anerkannt wird, nur der am Ende den Lohn hat, der hört, um zu tun. Der hört, um hinzugehen und zu tun. Was fehlt dann in dem Ganzen? Nun, das, was mir in den Predigten zu sagen, immer wieder als Notwendigkeit zu betonen, vor Augen stand, bringt Lukas gleich anschließend nach diesem Ereignis von Maria und Martha. Schlagt mit mir auf Lukas Kapitel 11. Die Kapitelanteilung, die ist eine Versuchung, den Kontext nicht zu sehen. Aber Lukas hat kein elftes Kapitel hingeschrieben, das wurde erst später gemacht, sondern Lukas hat gleich nach diesem Ereignis uns ein zweites Ereignis geschrieben, aufgeschrieben. Und das zeigt das Gebet. Gottes Wort und Gebet. Zwei der wichtigsten Säulen unseres geistlichen Lebens. Wir lesen erstmal den Text. Ich lese Kapitel 11, 1 bis 13. Es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich, unser nötiges Brot. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, Freund, leihe mir drei Brote. Denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mache mir keine Mühe. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wenn du zu denen gehörst und die Martha steckt auch in mir, in uns Männern. Es ist nicht nur eine Frage, ein Problem der Frauen. Wenn du zu denen gehörst, die dieses Problem erkennen, könntest du sehr schnell die Frage stellen, und jetzt? Und jetzt? Und schaut, das Kapitel 11, im Kapitel 11, am Anfang des Kapitel 11, es zeigt uns Lukas etwas sehr Entscheidendes. Nämlich er zeigt uns die Bedeutung des Gebetes. Er zeigt uns aber auch, wie es zu dieser Belehrung kommt. Und die ersten Verse zeigen, dass die Jünger Jesus beten hören. Jesus war an einem Ort im Gebet. Und Gebet bedeutet ja, dass ich zu Gott komme, dass ich zu dem komme, zu dem Geber aller guten Gaben komme, um von ihm Dinge zu empfangen, um ihn zu suchen. Der Herr Jesus wurde Mensch, und es ist entscheidend, dass wir immer wieder sehen, dass der Herr Jesus als Menschensohn auf der Erde bestimmt war, also dass er nicht Kraft seiner Göttlichkeit das menschliche Leben leben sollte, sondern dass er ganz als Mensch für uns als Menschen gottgefällig leben musste. Und dass er in gleicher Weise die Mittel gebrauchen musste, die wir brauchen, die wir zu gebrauchen haben. Er musste all diese Mittel der Wachsamkeit, des Hörens auf Gottes Wort, auf das Wort Gottes, des Gebets, der Abhängigkeit von Gott, genauso gebrauchen wie wir. Und obwohl er ohne Sünde war, hat er in vollkommener Weise seine Abhängigkeit von Gott gesehen und suchte Gott. Und sein Gebet war nicht einfach, er war nicht der, wie soll ich sagen, Jesus Gebetsleben ist nicht das Gebetsleben eines Perfektionisten, der allen zeigt, das ist sozusagen das höchste Niveau des Gebetslebens. Und darum betet er so. Wir würden es völlig falsch sehen. Sondern er sah mehr, wie du und ich, die Abhängigkeit von Gott. Das Nichtstun können ohne Gott. Und sein Gebet war mehr als bei jedem Menschen ein Ausdruck dieser Abhängigkeit. Es kam aus dem Bewusstsein, dass er beständig den Vater, die Hilfe des Vaters brauchte und den Beistand des Heiligen Geistes. Und darum betete er. Das heißt, jedes seiner Worte waren Worte der Sehnsucht, der Bitte, der Abhängigkeit. Der Jünger muss es gemerkt haben. Der Jünger hört Jesus beten, er hat es wieder gehört. Lukas zeigt uns, hier hören die Jünger beten. Und was macht der Jünger? Er sagt, Herr, lehre uns beten. Er merkt an dem Beispiel, er merkt an dem Gebet des Herrn Jesus, ich muss beten lernen. Das ist meine Not, ich kann nicht beten. Aber der Jünger war ein Jünger, der Verantwortung übernahm. Er sagt nicht, Herr, lehre mich beten, sondern er sagt, Herr, lehre uns beten. Wir müssen beten lernen. Er wusste von seinen Brüdern und Schwestern, von seinen Mitjüngern, dass sie beten lernen mussten. Und ich hoffe, dass auch diese kurze Betrachtung dieses Textes uns zu denen macht, die sagen, Herr, lehre uns beten. Nicht, dass wir, und dass wir das eben tun im Bewusstsein, wir müssen beten lernen, sondern auch im Bewusstsein, wir als Gemeinde müssen beten lernen. Herr, lehre uns als Gemeinde beten. Lehre uns als Brüder und Schwestern, dein Angesicht zu suchen. Lehre uns, zu dir zu beten. Lehre uns, was wirklich beten heißt. Und wir sehen, der Herr Jesus geht sofort auf diese Bitte ein. Er nimmt sofort diese Gelegenheit zum Anlass, um seine Jünger beten zu lehren. Wir sehen erstens also, dass er, und ich habe das in drei grobe Punkte eingeteilt. Das erste ist der Inhalt des Gebetes, was wir hier das Gebet des Herrn haben. Darauf werden wir nur kurz eingehen, weil wir in der Gebetsstunde schon öfter darauf eingegangen sind. Dann auf die Beharrlichkeit, das ist der zweite Teil. Und dann drittens auf die Verheißung schauen. Also der Inhalt des Gebetes ist das, was wir als Vater unser nehmen. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Wenn ihr betet, so sprecht. Die Praxis zeigt, dass die meisten Leute denken, dass sie richtig beten, wenn sie diese Worte wiederholen. Die Praxis zeigt, dass selbst viele, viele Menschen, die gottlos leben, gottlos sind, bereit sind, dieses Gebet nachzusprechen. Der Herr Jesus hat es nicht so gemeint. Es gibt einen ganz klaren Beleg dafür, dass der Herr Jesus nicht wollte, dass wir einfach nur die Worte wiederholen. Die 12 Jünger waren hier, manche haben uns Briefe hinterlassen. Paulus, dem der Herr Jesus selbst erschienen ist, schreibt uns mehrere Gebete auf. Und in keinem dieser Bücher haben wir eine Wiederholung der Worte dieses Gebetes. War das nicht das Idealmuster? Doch, natürlich. Warum wiederholen Sie das nicht? Sie wiederholen es. Aber nicht einfach so wörtlich, sondern wir sehen in den Gebeten von Paulus, in den Briefen, die er den Gläubigen schreibt, und auch bei Petrus immer wieder die gleichen Prinzipien, die gleiche Grundhaltung, die gleiche Sehnsucht, das gleiche Flehen zu Gott. So dieses Gebet, wenn der Herr Jesus uns hier lehrt, inhaltlich, was wir beten sollen, dann sagt er uns, schau, das muss dein höchstes Begehren sein. Das brauchst du am allermeisten. Das ist am wichtigsten für dich. Dafür bete. Und so ist das Gebet eine Ausrichtung meiner Haltung. Ja? Wenn ich also niederknie, um zu sagen, ich will das Gebet des Herrn beten und tu das. Es ist wirklich eine Aufforderung. Nimm das Gebet des Herrn als Muster. Gebrauche es, knie dich nieder. Aber bleib nicht bei der Wiederholung der Worte, sondern lehre zu verstehen, was Gott dir hier als Priorität gibt, dass, und was der, der dein Herz kennt, der wirklich deine Nöte kennt, und zwar besser, wie du sie kennst, dir sagt, worum du am allermeisten, am allerdringlichsten bitten sollst. Das ist, sagt er, was du brauchst. Mehr als alles andere brauchst du was? Den Vater im Himmel zu sehen. Ich will wirklich kurz durchgehen. Ja? Den Vater im Himmel zu sehen. Dass er der wirkliche Geber ist. Dass von ihm alles kommt. Dass es nicht dein Vater ist. Ja, es ist dein Vater, aber unser Vater. Dass er der Vater aller Gläubigen ist. Dass er der Herr des Himmels und der Erde ist. Der Vater, das Wort wird gebraucht auch als Ersatz für den Schöpfer. Für den, von dem alle leben. Aber dass du zu dem kommst, der über allem steht im Himmel. Und was ist deine erste Bitte? Geheiligt werde dein Name. Der Name steht für die Person. Herr, dich zu erkennen, ist das Wichtigste, was ich brauche. Denn Gott den Platz geben, der absolut erhaben ist, unvergleichlich, ohne Konkurrenz, kannst du nur, wenn du weißt, wer er ist. Gott anderen Dingen gleichzustellen, liebe Dinge, wenn ich sage liebe Dinge, den Mann, die Frau, die Kinder, gute Sachen, Dienst, Gott gleichzusetzen oder an Gottes Stelle zu setzen, hat immer etwas damit zu tun, dass ich nicht sehe, wer Gott ist. Wie viel größer, wie viel erhabener, wie viel herrlicher er ist. Wie viel mehr zu begehren. Wie viel mehr als Quelle der Freude, des Vertrauens, dass er die einzige Hilfe ist, die beste Hilfe. Deswegen, geheiligt werde dein Name, bedeutet Gott, öffne meine Augen, dich zu erkennen als der, der du wirklich bist, sodass du auch in meinem Leben, in unserem Leben als Gemeinde, aber in meinem Leben geprägt durch, dass mein Leben durchdrungen ist von dieser einen Wahrheit, neben dir gibt es nichts. Und in meinem Herzen darf es auch nichts geben, was nur annähernd in Konkurrenz tritt mit dir. Merken wir, dass das eigentlich die erste Antwort ist hier im Gebet auf das Problem von Martha und Maria. Was hat Martha falsch gemacht? Warum hat sie falsch gewählt? Weil sie genau das nicht verstanden hat. Sie hat Dienst über den Herrn Jesus gesetzt. Dieses Gebet ist eine Antwort. Jesus gibt hier eine Antwort und sagt, ja, du kennst die Not. Wenn du ehrlich, wenn die Geschichte von Maria und Martha Gottes Wort ist, Gottes Licht für dein Leben und du erkennst, dass das nicht die Realität deines Alltags ist, dann mache genau das, sieh die Notwendigkeit zu beten. Bitte Gott, komm damit zu Gott. Also dein Versagen, deine Not in dieser Hinsicht, die Not, die Martha hat, wenn du sagst, ich bin die Martha. Jesus sagt, du hast deinen Vater im Himmel. Bete. Und je mehr du das ernst nimmst, dass du die Martha bist, je intensiver wird dein Gebet. Je mehr stimmst du mit dem Herrn überein und sagst, ja, das ist das, worum ich bitten muss. Schaut, wie es weitergeht. Dein Reich komme. Was ist wichtiger? Dass wir einen vollen Magen haben oder dass Gottes Wort Raum hat in unserem Herzen? Dein Wille geschehe. Der Wille Gottes soll geschehen. Jesus hat in dem Beispiel gegeben, gesagt, was wichtig ist. Maria hat das gute Teil erwählt. Dein Wille geschehe. Ich bete, Herr, ich bete, dass ich erfüllt bin mit der Kenntnis deines Willens in aller Weisheit und geistlichem Unterscheidungsvermögen, sodass ich weiß, worauf es ankommt, was wichtig ist. Dein Wille geschehe. Brauchst du das? Merkst du, so relevant ist dieses Gebet für dein geistliches Leben. Wir brauchen das täglich und wir brauchen das Gebet füreinander, dass wir wissen, was Gottes Wille ist und dass wir da und wissen, dass wir nicht nur wissen, was Gottes Wille ist, sondern dass wir wissen, wo die Quelle ist, das zu empfangen, zu bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wird meistens als so irdisch angesehen, so eine irdische Bitte, wo es um den Bauch geht. Manche denken dann, ja, das ist zu irdisch, diese Bitte ist zu irdisch. Also lass uns die vergeistlichen und sagen, es geht hier Gott in allererster Linie dafür, dass wir um das Brot für unsere Seele bitten. Ich glaube, die Bergpredigt, wir werden es noch sehen. Und unser Leben als Gotteskinder zeigt uns, dass hier eins der wesentlichsten Merkmale ist, wenn Gebet wirklich Gebet ist, unser tägliches Brot gib uns heute, unseres geistlichen Lebens, eines der wichtigsten Merkmale unseres geistlichen Lebens ist. Was du damit tust? Mit diesem Gebet, du sagst, Herr, ich befehle dir die irdischen Bedürfnisse an, dass du dich darum kümmerst, damit sie mich nicht ständig verführen, sie den ewigen geistlichen Dingen vorzuziehen. Ich bitte dich, Herr, ich gebe dir die Sorgen des Alltags. Und Jesus redet ja in dem Kontext, in Matthäus zum Beispiel, redet er ja Leute direkt an. Er sagt, sie haben Sorgen, was sie morgen essen sollen. Und das sind manchmal sehr existenzielle Sorgen. Ich weiß nicht, was ich morgen essen soll. Und er sagt, das kann dich verführen, nicht zuerst nach Gottes Reich und nach Gottes Gerechtigkeit zu trachten. Wie soll ich morgen meine Rechnung bezahlen? Mein Auto ist kaputt. Dieses und jenes. Es gibt so viele Dinge, die uns abhalten, die Priorität zu sehen und zu bewahren. Unser täglich Brot gib uns heute ist das Anbefehlen dieser Sache an Gott. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Und dann zur Ruhe zu kommen darüber, dass er dafür sorgen wird. Wir merken, diese Bitte um die irdischen Dinge hat sehr viel mit unserer Ausrichtung zu tun, mit der Freiheit zu erwählen, was entscheidend ist. Vergib uns unsere Sünden. Jesus betet, lehrt uns nicht ein Gebet für geistliche Überflieger, sondern Jesus lehrt uns, all diese Dinge zu bitten, als solche, die täglich die Vergebung der Schuld brauchen. Es ist ein Modetrend unserer Zeit, dass man sagt, wir brauchen nicht mehr um Vergebung der Schuld zu beten, weil die haben wir ja schon. Es gibt ganze Bücher, die sind sehr verbreitet. Ganze Gemeinden nehmen Bücher durch, wo es darum geht, dass wir nicht mehr um Vergebung unserer Schuld beten brauchen. Oh, Herr Jesus wusste, wir brauchen es jeden Tag. Jeden Tag kommen wir zu ihm. Aber schaut, welch eine Hoffnung, welch ein Trost darin liegt. Dieses Gebet ist für Sünder. Aber sie sollen die Verantwortung für ihre Sünden übernehmen. Und zwar so übernehmen, dass sie zu Gott kommen und ihre Schuld bekennen, dass sie Worte mitnehmen, wie Hosea sagt, und direkt zu Gott mit dem Bekenntnis der eigenen Schuld, auch der Schuld des ganzen Götzendienstes zu Gott bringen und seine Vergebung suchen. Die nächste Bitte zeigt genau diese Verantwortung, die immer einhergeht, oder es ist eine Folge der Verantwortung, die der Mensch für seine eigenen Sünden übernimmt, wenn es hier heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Ich erkenne meine Schwachheit an, wenn ich weitergehe. Ich bete hier um Vergebung. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Sünde, für mein Versagen. Aber Herr, ich bin so schwach. Wenn die nächste Versuchung kommt. Im nächsten Augenblick bin ich wieder geneigt zu fallen. Darum führe mich nicht in Versuchung, bewahre mich davor. Du weißt, wie schwach ich bin. Erlöse mich von dem Bösen. Wer Vergebung sucht, will Befreiung haben. Sonst ist das nichts anderes als eine Pflege des eigenen Gewissens, aber nicht eine Übernahme der Verantwortung vor Gott. Schaut, der Jesus bringt diese Dinge zusammen. Und sagt, so sollst du beten. Nun, wir könnten weitergehen, aber wir sehen, wie entscheidend es ist, wenn wir beten lernen wollen, Gottes Perspektive zu haben. Wirst du diese Dinge vertauschen wie Maria? Werden deine Bitten sich auf irdische, unrelevante Dinge beziehen? Erstens. Zweitens. Du wirst immer weniger merken, wie dringlich du Gottes Hilfe brauchst, wie beständig du Gottes Hilfe brauchst. Selbst deine geistlichen Bitten werden zu einer Form entarten, weil du nicht mehr merkst, wie entscheidend sie sind für dein Leben. Dieses Gebet ist absolut geeignet, um unsere Haltung und unsere Bitten auszurichten, unsere Perspektive zu, unser Denken, sagen wir so, unsere Perspektive neu zu korrigieren, aber unser Denken in Übereinstimmung zu bringen mit dem Wertmaßstab Gottes, so dass wir nicht einfach nur beten oder die Worte wiederholen, so muss ich sagen, sondern wirklich als solche beten, die in diesem Gebet ihre eigene Not zum Ausdruck bringen und danach verlangen, dass Gott in der Weise in ihrem Leben handelt, in unserem Leben handelt und tut, worum wir ihn bitten. Das heißt, dann schauen wir aus nach Gottes Erhörung. Dann fragen wir danach, Herr, wann wirst du mir endlich Sieg geben über diese Sünde? Wann wirst du endlich mich befreien von dieser falschen Perspektive, von den Dingen, die als Ersatz in meinem Leben ständig mit dem Blick für dich rauben? Dann wird das zu einem existenziellen Schrei, zu einem Gebet. Der nächste Abschnitt zeigt uns etwas von der Art und Weise, wie wir diese Dinge zu Gott bringen sollen und dürfen. Nun, hier sind viele gute Lehren in diesem Abschnitt drin. Wir können nicht alle betrachten, aber wir werden manche kurz anschneiden. Und dann denke ich auf das Entscheidende, auf die entscheidende Botschaft zu hören, die Jesus in diesem Beispiel gibt. Also jemand bekommt Besuch. Und er bekommt Besuch um Mitternacht. Und der Besuch, der Freund, wir nennen ja einen Freund, war lange unterwegs. Und der Freund ist hungrig. Und er merkt, ich habe kein Brot. Denk mal kurz nach. Bei euch klingelt es mitten in der Nacht. Und da steht ein Freund da vor der Tür. Ganz plötzlich, unerwartet. Und er erzählt euch nur ganz kurz, dass er so lange unterwegs war, weil er vielleicht im Stau stand, aber alles zu. Und dass er schon den ganzen Tag im Stau stand. Vollblockade der Autobahn. Und jetzt kommt er abends zu euch. Und ihr wisst, er ist hungrig. Ihr könntet sagen, also um die Zeit, schon ein bisschen hart, oder? Aber ihr könntet auch sagen, ja, komm rein, da ist das Bett, leg dich hin, morgen gucken wir weiter. Nicht dieser Freund. Ihr merkt, dieser Freund hat etwas Entscheidendes. Er hat eine Perspektive der Liebe, der Nächstenliebe. Die Perspektive der Nächstenliebe schafft in ihm eine Dringlichkeit. Sie schafft sozusagen eine Bewertung. Er sagt, dieser Freund, der hier um die falscheste Zeit kommt, die es nur geben könnte, nämlich das ist Mitternacht, dieser Freund, der jetzt hier kommt, zu mir kommt, und er kommt zu einer wirklich falschen, ungünstigen Zeit, muss was zu essen haben. Aber ich habe nichts. Ich habe nichts. Ich kann ihm nichts geben, meine Kammer ist leer. Was macht er jetzt? Er überwindet eine innere Hemmschwelle, nämlich die innere Hemmschwelle, genauso wie dieser Freund, zu seinem Freund zu gehen und da anzuklopfen. Und zu sagen, gib mir Brot. Er will nicht Brot für sich, er will Brot für seinen Freund. Aber wir merken, er ist entschlossen, dieses Brot zu bekommen, und er ist entschlossen, seinem eigenen Freund diese Nöte zu bereiten, dass er zur ungelegensten Zeit kommt, und dieser Freund ist widerwillig, sie ihm zu geben. Er trifft also wirklich auf einen widerwilligen Freund. Der weist ihn ab und sagt, es geht nicht, ich bin gerade hier, bei mir schlafen alle in einem Zimmer, und wenn ich aufstehen würde, würden alle wach werden, die könnten nicht weiter schlafen, das könnte viele Übel mit sich bringen. Und je nachdem, wie die Familienverhältnisse sind, können manche von euch sehr gut können sehr gut mit ihm sympathisieren, mit dem Argument des Freundes. Jesus aber fügt da etwas hinzu. Er sagt, ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er bittet, so viel er braucht. Wenn also dieser Freund merkt, wie entschlossen der andere um Brot bittet, was weiß er dann? Je länger ich widerstehe, ihm zu geben, was er braucht, je mehr Unruhe wird sein Bitten bringen. Er ist entschlossen, sagt er. Er merkt, da gibt es nichts. Ich kann Argumente bringen, wie ich will. Also sagt jetzt der Freund, ne? Ich könnte sagen, ich kann auf meine Kinder verweisen, ich kann auf meine Frau verweisen. Dieser Mann ist entschlossen, sich nicht abweisen zu lassen, bis ich ihm gegeben habe, was er braucht. Wir haben im Gebet, in diesem Gebet des Herrn, unsere Not gesehen. Wir haben gesehen, auch dieses Gebet zeigt, dass wir füreinander beten sollen. Unser Abschnitt zeigt uns, dass Gott selbst dafür sorgen wird, dass wir ständig in Situationen kommen, dass wir ständig in unserem Leben in Alltagssituationen stehen werden und in Situationen, in Umstände kommen, wo genau dieses Beispiel uns zeigt, was es bedeutet zu beten. Das geistliche Leben braucht eine Quelle. Und das geistliche Leben ist davon bestimmt, dass wir erkennen, dass Gott uns in Umstände, in Situationen, in Schwierigkeiten, in Dienstherausforderungen bringt, in denen wir dastehen, wie dieser Mensch, der Besuch bekommt. Ich habe nichts. Und dein ganzes geistliches Leben steht und fällt oder ist bestimmt von der Erkenntnis dieser Tatsache, ich habe nichts, ich habe nichts. Glaubst du das? Glaubst du das? Wenn es um die wirklich ewigen Dinge geht, um das, was bleiben soll, wenn es um geistliche Reife geht, um Fortschritt im Glauben, um die geistlichen Güter, stehst du jeden Tag vor Gott und bist beständig in Situationen in deinem Leben, wo du einfach nur, wenn du biblisch verstanden hast, wer du bist, sagen musst, ich habe nichts, ich habe nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Und dann bringt Gott Menschen in dein Leben, Menschen zu den ungelegensten Zeiten. Sie kommen in dein Leben und sie erzählen von ihrer Not und du bist vielleicht gerade aus irgendeinem Umstand, kommst aus gerade aus irgendeinem Umstand heraus, wo du sagst, ich bin zu müde. Ich bin gerade selbst geistlich so schwach. Mir steht noch vor Augen, wie ich das Gebet vernachlässigt habe. Ich habe gerade versagt. Ich war gerade so ungläubig. Ich habe gerade meine Prioritäten völlig vertauscht. Gott bringt Umstände in dein Leben. Gott bringt Menschen in dein Leben, die jetzt deinen Dienst fordern. Du stehst da wie dieser Mann, bei dem der Freund anklopft, zur falschesten Zeit. Erstens, dass es Mitternacht ist. Zweitens, dass er nichts hat. Hätte ja auch vielleicht eine Nacht sein können, wo er was hat. Aber nein, er hat nichts. Und seht, das ist, was Gott in unserem Leben tut. Er deckt in unserem Leben ständig diese Not auf. Warum? Damit wir zu unserem Freund gehen. Er selbst ist unser Freund. Er selbst ist der, zu dem wir kommen sollen. Und schaut, was er uns hier lehrt. Er sagt, dass dieser Freund deswegen Brot bekommt, weil er unverschämt ist. Und nicht, dass wir frech gegenüber Gott sein sollen, aber er will uns lehren, dass wir unverschämt bitten sollen. Entschlossen. Entschlossen. Beharrlich. Dass wir zu Gott, unserem Freund, kommen mit unserer Not und dass unsere Bitte eines zeigt. Wir wollen uns nicht abweisen lassen, bis dass er uns erhört hat. Das Beten. Der Jesus sagt, das ist Beten. So sollen wir kommen. Haben wir Beispiele dafür in der Bibel? Ja, wir haben Beispiele in der Bibel. Da ist Jakob. Er hat Angst vor seinem Bruder Esau. Der Engel kommt da, der Engel überwindet ihn. Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du habest mich denn gesegnet. Das ist die Syrophönizierin, die läuft Jesus nach und bittet für ihre Tochter. Und es ist so ein schönes Beispiel für die Fürbitte. Sie bittet Jesus um ihre Tochter, dass er sie ihre Tochter von dem bösen Geist befreit. Und Jesus tut so, als würde er sie nicht hören. Und schließlich reden die Jünger da noch rein und sagen, schick sie endlich weg. Sag, sie soll aufhören. Und Jesus gibt ihr eine harte Antwort. Er sagt, ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Er sagt, ich bin nicht für dich da, das ist nicht meine Aufgabe. Und die Frau bittet weiter und sie sagt, doch, aber ein Krümel, die Hunde essen, was vom Tisch des Herrn fällt und ein Krümel reicht für meine Not. Und der Herr zeigt, dass er genau das hervorbringen wollte, nämlich ihre Beharrlichkeit, von ihm zu empfangen, was sie brauchte. Und ihr Glaube, der entschlossen war, von ihm das zu empfangen, und ihre Überzeugung, dass er alleine ihr helfen kann und dass ein Krümel von seinem Tisch ausreicht für all ihre Not. Liebe Kinder Gottes, das ist es, was wir brauchen. Jesus nimmt es als Beispiel, um uns beten zu lehren. Da ist die Frau vor dem ungerechten Richter. Die kommt zum Richter. Was hat sie denn schon als Witwe damals zu sagen? Aber sie plagt den Richter so lange, bis der Richter einlenkt. Wir haben diesen Text aus Lukas 18, bis der Richter einlenkt und hört. Wir lesen dann Lukas 18 ab Vers 4. Und er wollte lange nicht danach, aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Und jetzt müssen wir innehalten und uns kurz bewusst machen, dieses Beispiel hat Jesus erzählt, der Sohn Gottes, der den Vater mitgeteilt hatte in vollkommener Weise. Und er hat es getan mit einer klaren Absicht. Und darum gibt er uns selbst die Lehre und sagt: Gott, aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? Sei wie die Witwe, sagt er. Sei wie die Witwe. Wird Gott hören? Ja, er wird hören. Was will er von dir? Beharrlichkeit will er von dir. Und der Heilige Geist macht genau das. Er deckt uns diese geistlichen Nöte. Er zeigt uns die wesentlichen Dinge so auf, dass wir entschlossen, dass wir wissen, es gibt nur, und er treibt uns dann zu der wahren Quelle, zu Gott. Und wir kommen zu ihm, entschlossen zu empfangen, worum wir bitten. Und entschlossen, uns nicht abweisen zu lassen, bis wir empfangen haben, was wir von ihm brauchen. Schaut, Vers 8 sagt: Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ja, er wird, sagt er. Und seht, das ist genau das, was Jesus hier dann weiter sagt in unserem Abschnitt. Wir kommen zurück zu Lukas 11, auf die Verheißung, das ist mein dritter Punkt: Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Auch im Griechischen ist hier ein Wort gebraucht, das etwas von Kontinuität, das uns die Kontinuität zeigt. Der Bittende. Sei ein Bittender. Sei ein Suchender. Sei ein Verlangender. Sei ein Anklopfender. Sei jemand, der beharrlich bei Gott anklopft, der Gott beharrlich sucht, der beständig sucht. Lass dein Gebet den Charakter haben, dass du vor Gottes Thron stehst und sagst: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. In Jesaja, ich glaube 57 ist es, ich bin mir nicht ganz sicher, da steht: Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe. Ein biblisches Wort. Er gebraucht etwas, was wir oft vergessen. Er sagt: Gönn dir keine Ruhe. Lass Gott keine Ruhe. Bis er dich hört. Gott will so erbeten werden. Dürfte ich so zu Gott kommen? Aus mir heraus? Aus einer Selbsterhebung heraus? Nein, aber hier sehen wir, Gott will, dass wir so kommen. Sein Heiliger Geist tut genau das. Er zeigt uns die Not. Er macht sie so existenziell, dass wir zu Gott kommen und sagen: Herr, ich will, dass du mich erhörst. Ich bitte dich darum. Und dass wir ihn suchen, bis er uns hört. Das heißt, wir beten nicht, um Gebete zu haben, sondern als solche, die Ausschau halten nach seiner Erhörung. hier die Verheißung dreifach wiederholt und das nochmal verdoppelt. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und vorher sagt er, bittet, also er fordert uns auf, er gibt die Verheißung und er wiederholt sie dreimal. Und jetzt bringt er noch ein Beispiel. Dieses Beispiel soll diese Verheißung nochmal bestärken. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihm einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Er sagt, schaut doch, ihr kennt doch euer eigenes Leben. Ihr wisst doch, wie es in eurem Alltag ist. Was macht der Vater mit seinem Sohn? Wird er hart sein? Wird er böse sein? Oder wenn er mein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Und da kommt die Lehre, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wir hatten das heute Morgen in der Sonntagsschule, um den Heiligen Geist bitten. Hier ist die Verheißung. Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Er lehrt uns, um den Heiligen Geist zu beten. Der Heilige Geist ist die dritte Person des dreieinigen Gottes. Und seine Aufgabe, die er übernommen hat in der Erlösung des Menschen, besteht darin, alle Segnungen, die Christus für uns erworben hat, zu uns zu bringen. Die Kornkammern bei Josef, sprachen von dem Reichtum, den er aufgehäuft hatte. Der Verwalter, der die Säcke füllen sollte, nahm aus der Kornkammer Josefs und füllte sie in die Säcke der Brüder. Der Heilige Geist macht nichts anderes, als die Herrlichkeit, die Christus für uns empfangen hat, den Reichtum, den Christus uns am Kreuz erworben hat, uns zu bringen. Das heißt, der Heilige Geist, wenn wir um den Heiligen Geist bitten, dann bitten wir um die höchste aller Gaben. Wir bitten um den, der den ganzen Reichtum von Christus zu uns bringt. Wenn Jesus also sagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, dann sagt er, schaut, das Beste, das Höchste, die größte aller Gaben ist der Vater bereit, dem Bittenden zu geben. Alles andere ist dann selbstverständlich. Ist selbstverständlich. Er will also von dir um das Beste, um das Höchste begehrt, beten werden. Psalm 81 sagt es so schön, er sagt, tue deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Und er meint damit, splär ihn auf, reiß deinen Mund so weit auf, größer als beim Zahnarzt, und bitte, dass Gott ihn füllt. Und er sagt, wenn Gott dir gibt, wird es noch überfließen, es wird nicht mehr reinpassen. Gottes Gaben sind größer als deine Bitten. Er sagt also hier, sie sollen das Beste bitten. Und jetzt kannst du sagen, okay, ich schaue auf mein Leben, ich schaue auf meine Schwachheit, ich schaue auf all mein Versagen, ich sehe die Marter in mir und all diese Dinge. Und seht, das Beispiel, das Jesus benutzt, ist ein absolut geeignetes Beispiel, um uns jede falsche Ausrede zu nehmen und vor allem um unseren Glauben, unser Vertrauen auf die falschen Dinge wegzunehmen und uns dahin zu bringen, wo wir freimütig beten dürfen, wo die Freimütigkeit eine wahre Grundlage hat. Wenn nun ihr, die ihr böse seid. Jesus spricht sie direkt an und sagt, ihr seid böse. Und ihr sollt um den Heiligen Geist bitten, ja? Und euch gilt die Verheißung, wer da bittet, empfängt, wer da sucht, soll finden. Wieder anklopft, den wird aufgetan. Ja, du sollst um diese großen Gaben beten. Du sollst um die höchsten aller Segnungen beten, obwohl du anerkennst, dass du böse bist. Ja? Merken wir, wie wichtig das Gebet des Herrn heißt, vergib uns unsere Schuld. Wie wir vergeben jedem, der uns schuldig ist, und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Die sind gemeint, genau die sind gemeint. Hier sind die Betenden, die sehen, dass sie genau das bedürfen, dass sie diese Gaben brauchen, dass sie den Heiligen Geist brauchen und dass sie zu Gott kommen als dem Gott, der reich ist an Vergebung. Wodurch hat denn Christus die Segnungen für uns erworben? Wer kam denn in der Geschichte von Josef zu Josef, um aus der Kornkammer Josefs Gaben zu empfangen? Die Brüder, die ihn umbringen wollten. Und empfingen sie Korn? Ja, sie empfingen Korn. Empfingen sie eine kleine Gabe? Nein, sie empfingen sozusagen ihre Säcke voller Gaben und das Geld noch zurück. Der Herr, er nahm keinen Preis an. Und selbst als er sich ihnen offenbarte, sagt er nicht, jetzt habt ihr genug von all den Gaben, sondern sagt, kommt her, ich will euch versorgen. Und sie empfingen Land und sie empfingen genug. Er sagt, ich werde euch versorgen bis in euer Alter. Was für ein Bild von dem Herrn Jesus. Was für ein Bild von der Haltung des Herrn Jesus. Aber vor allem erinnert es uns daran, dass die Gaben, die wir von Gott empfangen, Gaben sind, die Christus durch seinen Tod, seinen stellvertretenden Tod für uns erworben hat. Diese Freimütigkeit zum Gebet, die dürfen wir haben, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund seiner Gerechtigkeit, aufgrund seines vergossenen Blutes. Deswegen haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Warum? Weil er sein Blut dargebracht hat, weil er der Priester ist vor Gott, der für uns betet. Weil der Heilige Geist der ist, der uns das Beten lehrt. Es lehrt uns also, diese Verheißung Gottes lehrt uns, dass wir, die wir böse sind, zu Gott kommen dürfen mit all unserer Schuld, mit all unserem Versagen und trotzdem alle Segnungen von ihm erbitten dürfen, die Christus am Kreuz für uns erworben hat. Der Epheserbrief sagt es so, er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Welten. Mit jedem geistlichen Segen. Alles, was du für dein geistliches Leben brauchst, hat Christus in seiner Kornkammer für dich aufbewahrt. Er hat bestimmt, dass du kommst. Dass du zu ihm kommst. Und er hat bestimmt, dass du empfängst, dass du deine Not, er hat bestimmt, dass der Heilige Geist dir deine Not zeigt, um dich zu ihm zu bringen, zu ihm zu treiben, um dich zum wahren Bittenden zu machen, der seine Abhängigkeit von ihm erkennt, aber er anerkennt, aber er zeigt uns, er wartet zu geben. Und er wartet darauf, uns ein volles, ein überfließendes, ein geschütteltes Maß zu geben. Er wartet darauf, seine ganzen Segnungen über uns aufzuhäufen. Er ruft uns auf zu beten. Erkenne deine Not, ja, aber flieh mit deiner Not nicht zum Ersatz, nicht zur Zerstreuung. Nicht zu dem, was die Welt bietet, um die Not zu lösen, nicht zu den vielen, vielen kosmetischen Lösungen zu gehen, nicht auf uns selbst zu blicken, nicht bei den Willensentschlüssen zu bleiben, was wir so gerne machen. Wir hören auf Gottes Wort, um den Kreis zu schließen. Wir hören das Martha, Martha und wir sagen, ja, ich bin die Martha und wir bleiben im Entschluss, ich will nicht die Martha sein. Und was bleibt dann am Ende? Nach 2 Wochen gucken wir zurück und sagen, was ist dabei geschehen? Was hat sich verändert? Und wir sagen nichts, nichts. Und wieder die Martha, immer noch die Martha. Der Jesus sagt uns, lehrt uns, es gibt nur einen Weg, zur Quelle zu gehen. zur wahren Quelle zu gehen, zu erkennen, in Christus ist mir alles geschenkt. In Christus ist alles, was ich zum Leben und zur Gottseligkeit brauche. Petrus sagt es anders. Er sagt nicht gesegnet mit jedem geistlichen Gesegen. Er sagt, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was wir zum Leben und zur Gottseligkeit brauchen. Er sagt, in Christus alles gegeben. Josef sagt, meine Kornspeicher sind für euch voll. Für euch, meine Brüder, die ihr böse seid, die es böse meintet. Sie sind voll für euch. Um euch und eure Kinder am Leben zu erhalten, sagt er. Das ist die Haltung des Herrn Jesus. Das ist seine Verheißung. Nimm Zuflucht zu dieser Gnade. Sei nicht zu stolz. Sei nicht zu gerecht. Schau nicht auf deine Gerechtigkeit. Schau auf die Gerechtigkeit Jesu Christi und die Herrlichkeit dieser Gnade und sag, wenn ich auch keine andere Grundlage habe, von dir Erhörung zu bekommen, so weiß ich doch eins, du bist für Sünder gestorben. Du bist ein mächtiger Erlöser für solche, die einen mächtigen Erlöser brauchen, und der bin ich. Herr, lehre uns beten. Schließen wir mit einem Gedanken, den habe ich öfter mal in Büchern über Gebet gelesen. Und das ist so einfach. Beten lerne ich nur durch Beten. Gehst ins Gebet und merkst, du kannst gar nicht beten, du weißt nicht, wie du beten sollst, du merkst, dein Herz ist nicht dabei. Die Dringlichkeit steht dir nicht vor Augen. Du kommst zu dem, der mit all diesen Dingen fertig wird. Bekenne es. Bekenne es und bete. Sag es ihm. Er wartet drauf. Und bitte um den Heiligen Geist, der mächtig ist, in uns hervorzubringen, was vor ihm wohlgefällig ist. Paulus sagt es so, so lebe ich, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich nun lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Schaut, was machte seinen Glauben aus? Er liebt mich. Er liebt mich. Er hat mich geliebt. Und er war dafür bereit, sein Leben zu geben. Das ist meine Grundlage. Herr, lehre uns beten. Amen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben. Und ihr dürft für euch auf Gottes Wort antworten und ich schließe dann im Gebet ab. Dir und wir danken dir, dass wir kommen dürfen, weil du das Blut deines ewigen Bundes vergossen hast, weil du Zusagen gemacht hast, Verheißungen gegeben hast auf der Grundlage der Gerechtigkeit Christi. Wir kommen zu dir, weil du dich mitgeteilt hast als ein Gott, der reich ist an Vergebung, ein Vater seiner Kinder. weil du voller Fürsorge und voller Liebe bist, weil du wartest, weil du darauf wartest, uns gnädig zu sein. O Herr, vergib uns. Vergib uns alle falschen Sichtweisen über dich. Vergib uns alles Schauen auf unsere Gerechtigkeit, auf unsere Fähigkeiten. Herr, vergib uns jeden Ersatz in Lösungswege, die nicht von dir sind. Wir bitten dich, komm du und lehre uns beten. Mache das Wort, was wir hier lesen und worüber wir nachgedacht haben, hochrelevant für unser Leben. Erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist. Gib uns Einsicht in deine Wege. Lass uns unsere Schwachheit und Unbrauchbarkeit sehen, aber gib, dass wir verstehen, dass du alles vermagst. Wir bitten dich, antworte uns als Gemeinde. Du hast gesagt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in ein und dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und du siehst, in wie vielen Bereichen uns diese Herrlichkeit fehlt. O Herr, öffne unsere Augen für deine Herrlichkeit, wie du verheißen hast. Lass uns Jesus sehen. Lass uns deine Herrlichkeit in ihm sehen. Lass uns verwandelt werden in sein Bild. Lass uns seine Charakterzüge tragen. Wir befehlen uns dir an, dem treuen Hüter unserer Seelen. Pflege unsere Seelen. Beende allen Mangel. Nimm den Unglauben. Segne uns in der Fürbitte füreinander. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.